Ich habe das hier heute überschrieben mit Na, altes Haus, wie geht es dir? Ich weiß nicht, wer diesen Spruch kennt, ist ein bisschen sehr lax und lapidar, ja? Sagt man so, wenn man sich länger kennt eventuell und begegnet, Na, altes Haus, wie geht es dir? Das ist eine Art Begrüßung vielleicht für jemanden, den man schon länger kennt, vielleicht nicht ganz so persönlich, aber mit dem man schon lange unterwegs ist. Aber was ist mit diesem Spruch eigentlich gemeint? Ich habe den mal ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, dass ja ein Haus eine Wohnung ist, ein Gebäude ist und dass damit auch durchaus unser Körper, unser Leib gemeint ist. Und in unserem Körper, dort ist auch unsere Seele. Und wenn wir in der Bibel nachgucken, so spricht der Herr Jesus selbst von sich als Tempel. Ein Tempel ist auch ein Gebäude und er spricht auch davon, dass der Tempel abgerissen wird und 3 Tage später wieder aufgebaut ist. Das war das Sterben und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. So, und so haben wir alle einen Körper, ein Tempel, ein Haus. Und dieses Haus hier, wie wir alle wissen, ist, was die Erde anbetrifft, zunächst erstmal vergänglich. Ich habe mal versucht, in der Bibel zu recherchieren, was überhaupt über den Himmel dort steht. Und da steht, außer in Offenbarung, da stehen einige Dinge, was die Zukunft anbetrifft, steht da im Neuen Testament gar nicht so viel da drin. Ist also schon ziemlich viel Überraschung, ist auch gut so, aber trotzdem stehen dort einige Dinge, die wir uns persönlich mal anschauen. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne aufschlagen, den 2. Korinther, Kapitel 5, und ich lese die Verse 1 bis 10. So, und da schreibt der Paulus an die Korinther. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Soweit aus dem Korintherbrief. So, und wenn man da liest, muss man ganz ehrlich sagen, ist der Paulus ja ziemlich offen und ehrlich. Im Vers 8 schreibt er gerade heraus, dass er und seine Gefährten viel lieber schon beim Herrn wären, weil dann wären sie bei Jesus. Und Paulus und seine Gefährten, die kannten den Herrn Jesus ja. Die waren ja jetzt von der Zeit her noch viel näher dran. Die haben das miterlebt, die haben das weitergegeben. Wenn ihr die ganzen Apostelgeschichten und die Briefe nachher lest, dann seht ihr, wie er unterwegs gewesen ist und wie er das, was Jesus vollbracht hat, überall verkündet hat. Aber er wusste ganz genau, und deswegen war er so akribisch unterwegs, was ihn und seine Kameraden erwartet. Und deswegen war er auch, wie man häufig sieht, wirklich immer extrem dabei und hat auch häufig sein Leben riskiert, weil er wusste, wenn er das Leben verliert, um des Herrn Jesus willen, dann ist er zu Hause. Dem Paulus war also ganz, ganz bewusst, dass sein Leben hier auch nur sehr temporär und vorübergehend ist, aber dass er eine Aufgabe hatte, nämlich der Paulus hatte die Aufgabe, wirklich das Wort weiterzugeben. Und wenn wir das lesen, ich glaube, ohne den Paulus würden wir hier heute zumindest in der Form wahrscheinlich gar nicht zusammensitzen. So, die Frage ist natürlich, wenn der Paulus schreibt, dass wir halt hier noch im Glauben leben und erst im Himmel schauen werden, ob es hier auf der Erde für uns erstmal auch nur beim Glauben bleiben muss. Klar, wir müssen glauben, wir können den Herrn Jesus hier nicht anfassen. Ja, obwohl der eine oder andere ihn vielleicht schon mal im Traum gesehen hat. Aber wir müssen schon glauben, dass das, was in der Bibel steht, auch wahr ist. Dass es unsere Perspektive, unsere Zukunft ist. Aber ich möchte mit euch gerne einfach mal ins Wort Gottes noch hineingehen, mal so ein paar Meter mit seinem Volk wandern und gucken, ob der Herr, der Gott, der Vater, ob er sich nicht schon auch noch als auch noch sichtbar gemacht hat dem Volk gegenüber, obwohl er im Himmel war. Und da gibt es relativ anfangs der Geschichte, in 2. Mose 13 gibt es die Begebenheit, dass das Volk in Ägypten gefangen war. Und ich weiß nicht, die meisten von euch kennen vielleicht diese Geschichte. Das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen und es wurde von den Ägyptern verfolgt. Und das Meer hat sich geteilt und das Volk Israel konnte trockenen Fußes durch das Meer hindurchlaufen in die Wüste. Und die ganzen Verfolger dahinter, die sind vom Meer verschlungen worden. Das hatte das Volk also schon gesehen. Das war also schon ein erstes sichtbares Zeichen Gottes. Aber es geht dann weiter in die Wüste hinein. Sie hatten zwar eine Verheißung, in ihr Land zu kommen, aber da waren sie noch nicht angekommen. Und in dieser Wüste, da gab es halt keine Orientierung. Und dann lesen wir in 2. Mose 13, Abvers 20. Und so zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Hier ist Gott ganz deutlich sichtbar. Gibt dem Volk die Führung, zeigt ihnen den Weg, zeigt ihnen ja auch die Perspektive, zeigt dem Volk ganz persönlich, dass sie nicht allein sind auf ihrem Weg, den Gott ihnen vorgegeben hat. Ich denke, das wird für viele im Volk eine große Beruhigung gewesen zu sein, zu wissen, dass sie wirklich von Gott geführt werden. Weil selbstverständlich hatte Moses die Aufgabe, das Volk zu führen. Aber naja, wenn ihr von Menschen geführt werdet, egal wie groß oder stark die sind, ich glaube, es bleibt letztendlich immer ein Zweifel an der Sicherheit. Wenn man weiß, dass man von Gott persönlich geführt wird, dann darfst du sicher sein, das ist auf jeden Fall der richtige Weg, das ist die richtige Perspektive und da machen wir in dem Moment auch keinen Fehler. Ich weiß nicht, wo du, wo sie vielleicht auch im Internet gerade an ihrem persönlichen Weg stehen, ob sie im Moment eine Wolkensäule vor sich haben, die sie führt, aber ich denke, auch der Herr möchte uns und möchte ihnen einen Weg zeigen. Das Volk ist aber weitergelaufen und die brauchten nicht nur eine Orientierung, was den Weg anbetrifft vom Himmel her, sie brauchten auch was zu essen. Und das steht in 2. Mose, Vers 16, 3 bis 5. Und dort lesen wir, dass das Volk und sie sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr, und damit sind Moses und Aaron gemeint, habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. So viel zum Thema der menschlichen Führer. Ja, da war das ganze Volk Israel und beschwert sich bei Moses und Aaron, dass sie herausgeführt sind aus Ägypten, wo sie zwar versklavt waren, aber genug zu essen hatten. Aber da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Und am sechsten Tage aber wird es geschehen, wenn sie es zubereiten, was sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. Der Herr lässt Brot vom Himmel fallen. Also hier dürfen wir nicht nur glauben oder das Volk, sondern das Volk da wirklich sehen, in der Wüste, wo es nichts gibt, wo nichts wächst, wird das Volk versorgt mit dem himmlischen Manna, mit dem Brot. Eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und selbst am sechsten Tag, am Sabbat, sollte das Volk nicht arbeiten. Da gab es das Doppelte, damit am siebten Tag nicht gesammelt werden musste. Selbst das wusste der Herr zu berücksichtigen in der Versorgung seines Volkes. Und ich weiß nicht, wie es mit deiner Versorgung im Moment aussieht, ob du genug Geld für Klamotten hast oder Nahrung oder für deine Ausbildung oder für deinen Führerschein. Vielleicht bist du auch arbeitslos im Moment, ich kenne das nicht. Aber ihr seht, und wenn man ehrlich ist, hier ist schon ganz schön krass, das Volk hat nämlich ganz schön gemurrt. Ja, und trotzdem hat der Herr Gnade gegeben und das Volk versorgt und hat ihnen Versorgung und Speise gegeben. Gut, wenn wir ehrlich sind, so Wüste ist jetzt nicht so prickelnd. Ja, Wüste ist trocken. Und wenn man die Geschichte liest, dann sind die ziemlich lange gelaufen. Aber es gab ja auch eine Verheißung wirklich auf das Land, auf das neue Land, was sie einnehmen sollten. Und nach 40 Jahren war es dann auch tatsächlich soweit. Das Volk hat den Jordan durchschritten, könnt ihr auch gerne nachlesen, trockenen Fußes, ganz ähnlich wie es durch das Meer gegangen ist, ist auch dieser Fluss stehen geblieben und hat das Volk durchlaufen lassen. Und da stand das gesamte Volk mit Josua vor Jericho. Und Jericho, das war eine befestigte Stadt, ja, ist heute noch eine ziemlich große Stadt, war damals schon eine sehr große Stadt. Und da stand das Volk davor und die Mauern waren zu. Und da steht in Josua 6, die Verse 1 plus 2 und 20, die möchte ich da lesen. Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, sodass niemand heraus und hereinkommen konnte. Aber der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Und in Vers 20 sehen wir dann, wie es weitergeht, wie der Herr das vollbringt. Da hob das Volk ein Kriegsgeschrei und man blies in die Posaunen. Und als das Volk den Heil der Posaunen hörte, erhob es ein großes Kriegsgeschrei und da fiel die Mauer um und das Volk stieg zur Stadt hinauf, ein jeder stracks vor sich hin und so eroberten sie die Stadt. Auch diese Geschichte, Josua 6, sehr empfehlenswert, mal komplett zu lesen, wie Gott das führt. Auch da musste das Volk sehr oft um die Stadt herumlaufen. Es waren Schritte zu gehen für das Volk, die menschlich gesehen völlig unsinnig waren. Aber Gott hat eben einen ganz bestimmten Weg, seine Aufgabe für dich und mit dir zu erfüllen. Und diese Aufgabe ist vielleicht deine persönliche Aufgabe gerade, vor der du auch stehst, wo du oder ich eine menschliche Vorstellung haben, wie wir unsere Aufgaben lösen sollen, ja, aber wo wir dann vielleicht eventuell vergessen, unseren Herrn mitzunehmen und zu hören, wie er es machen möchte. Weil er ist der Kämpfer für uns, er hat den Sieg hier errungen. Und wie wir lesen, Josua hat die Aufgabe, die Stadt einzunehmen, aber Gott sagt schon, ich werde dir die Stadt in die Hand geben. Was Josua nur tun muss, ist zu hören. Einfach nur dem zu folgen, was der Herr gibt. Und da sind wir dabei, bei dem dritten Schritt. Das erste ist, was der Herr uns zeigen will, ist den Weg. Das zweite ist, der Herr gibt uns Versorgung. Und das will er uns alles zeigen, heute und hier schon vom Himmel her. Und das dritte ist, der Herr hat für jeden von uns auch eine persönliche Aufgabe im Reich Gottes. Und er möchte uns Gelingen geben. Genauso wie Josua mit dem Volk die Stadt Jericho eingenommen hat. Ich kenne euch jetzt nicht alle persönlich, möchte mir erlauben, einen kurzen Einblick zu geben in meinem Leben, wie das bei mir mal abgegangen ist. Also bei mir, der erste Weg mit Gott, der war keine Wolkensäule. Ich ehrlich bin, ich bin katholisch groß geworden und im Teenie-Alter fand ich das nicht mehr so spannend da in der katholischen Kirche. Und dann bin ich gegangen, aber habe auch nicht wirklich gesucht. War zwar immer daran interessiert, weil als realistischer Mensch, ja, wenn man denkt, naja, man kann auch morgen überfahren werden und man hat keine Zukunft, dann ist das hier ja eigentlich das Leben eine ziemlich traurige Angelegenheit. Und selbst wenn man 70 oder 100 Jahre alt wird, naja, so erdzeitgeschichtlich gesehen, was sind 100 Jahre? Es ist nicht mehr als ein Wimpernschlag. Und von daher müsste das Leben ja vielleicht doch einen Sinn haben. Und so bin ich dann eventuell doch ein bisschen im Hinterkopf suchend durch die Gegend gelaufen, aber nicht richtig aktiv. Da habe ich Glück gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann habe ich eine junge Studentin kennengelernt, so ein hübsches Mädchen, ein bisschen jünger als ich, das ist meine heutige Frau. Ja. Und die hatte diesen Gott, diesen Jesus schon kennengelernt und die kannte den Weg schon. Und für sie das Wichtigste war an Perspektive für ihren damaligen dann Freund, also wenn der nicht Christ wird, dann nicht. Ja, dann muss es wieder, dann lassen wir es lieber ganz sein. Probleme gibt es auf der Welt genug, die muss man sich vielleicht nicht unbedingt auch noch basteln. Gut, das wusste ich ja alles nicht. Und sie ging da in Mönchengladbach, wo sie studiert hat, in eine ganz, ganz kleine Gemeinde, eine Ekklesia-Gemeinde, die es in der Form heute auch nicht mehr gibt. So 25 Leute waren da und da hat sie mich dann auch irgendwann mal überredet, damit hinzugehen am Sonntag. 25 Leute. Wir hatten gerade, Janko, danke für die Einladung zu 50 plus. Da habe ich auch bald hin. Dieses Jahr werde ich 50. Ja. Das ist in dem Gottesdienst noch viel besser gewesen. Da war überhaupt die ganze Gesellschaft 70 plus. Ja. Also da braucht es auch nicht einzuladen. Die waren ja alle 70 plus. Also die Veranstaltung war immer für alle. Da war also keine extra Einladung nötig dafür. Und da kam ich dann hin und in diesem winzigen angemieteten Raum einer alten Wäscherei, die keine Fenster hatte, wohlgemerkt, die hatte nur so ein paar Glasbausteine da oben, gab es wunderschöne Neonbeleuchtung und grünen 60er Jahre Teppichboden. Und wenn du schon ein bisschen älter bist und eh schon ein bisschen blass aussiehst, dann kannst du dir überlegen, wie du in dieser Beleuchtung aussiehst. Also selbst wenn jemand frisch aus dem Sommerurlaub kam, sah der tendenziell eher krank aus. Ja. Also es war schon für mich jetzt ein interessantes Erlebnis, muss ich sagen. Sehr persönlich, ein bisschen geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe gesagt, na gut, setz dich mal hin. Die Leute waren aber extrem freundlich zu mir. Die haben mich persönlich begrüßt, das habe ich als sehr positiv empfunden. Dann habe ich mich da hingesetzt und gesagt, wenn ich mal irgendwo fremd bin, dann mache ich das wie immer, setz dich mal hin und hör es erstmal zu. So, und dann gab es einen Gottesdienst, vielleicht anders als hier, aber gar nicht so unähnlich. Da gab es auch Lobpreis in einer Form, wie ich den ja bisher nicht kannte. Da haben die Leute gebetet und da haben die füreinander gebetet. Und da haben die auch diesen Herrn Jesus angebetet, uns ganz offen und ehrlich und mit Du. Das war was persönlich. Ich habe gesagt, ein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, den man mit Du ansprechen kann. Okay, das fand ich also schon richtig klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann kam die Predigt und das habe ich hier schon mal erzählt, das war die schlimmste Predigt, die ich je gehört habe, zumindest gefühlt. Da ging es um Fegefeuer, das ganze Programm und für all die Unerlösten. Und ihr müsst verstehen, ich war Student, ich war gemeindefremd, ich habe das auch nicht wirklich verstanden, was er da gepredigt hat, aber das fand ich nicht gut. Das fand ich also entsetzlich. Und dann bin ich mit meiner damaligen Freundin aus dieser Gemeinde raus und war völlig irritiert. Ich habe gesagt, das kann nicht dein Weg sein. Wenn das da gepredigt wird, ja, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Nee, weil ich sage, ich bin Realist. Es gibt vielleicht Menschen, die hatten noch nie die Chance überhaupt, Gott kennenzulernen. Nee, das war es nicht. Und meine damalige Freundin und ja heutige Frau, wie ihr merkt, die war hartnäckig. Die hat gesagt, ja, der Prediger, der wechselt jede Woche. Ja, also nächstes Mal kommt ein anderer und wenn das andere soweit okay war, vielleicht kommst du nächsten Sonntag nochmal mit. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, dass dieser erste Gottesdienst nur die Vorbereitung für meinen persönlichen Weg mit dem Herrn Jesus war. Weil ich hatte natürlich eine extreme Anspannung und Aufregung für diesen Gottesdienst, weil die Predigt ja so grausam war und ich hatte mir fest vorgenommen, da auch nie mehr hinzugehen, wenn da wieder so eine Predigt kommt. Und dann kam ein junger Mann und hat was gepredigt. Ich kann mich heute im Detail gar nicht mehr daran erinnern, aber der hat mein ganzes Leben gepredigt. Von vorn bis hinten, bis zu dem Punkt, wo ich da saß. Ja, Leute, und dann kann ich euch sagen, da war ich wieder irritiert. Das war nämlich dann meine ganz persönliche, ich würde nicht mal Wolkensäule, ich würde schon Feuersäule bei Tage sagen. Das hat ganz schön gebrannt. Ja, das war auch nicht mehr zu übersehen, ja, dass das für mich war, so ganz persönliche Ansprache. Und wenn man das dann das erste Mal hört, so eine Begegnung hat, dann ist das ein unglaubliches Erlebnis. Das hat mich also dann völlig aus den Pantinen gehauen und ich war wieder völlig irritiert. Meine Frau war geschockt und dachte, jetzt ist sie mich los, weil als Niederrheiner bin ich halt das Sprechen eher gewohnt. Meine Geschwister sagen, ich wäre wohl als Kind auch mal ins Quasselwasser reingefallen. Also, seitdem rede ich so viel. Aber da habe ich dann anderthalb Stunden nicht geredet. Das muss man sich vorstellen. Aber da hatte ich meine Feuersäule gefunden. Und da bin ich extrem dankbar für. Und da kann ich jedem von euch sagen, Der Herr Jesus kennt jeden von uns ganz persönlich. Der kennt genau deine Sprache und er kennt dein persönliches Schicksal. Ja, und auch wenn er im Himmel auf dem Thron sitzt, möchte er dir hier auf der Erde ganz persönlich begegnen. Er möchte ganz persönliche Beziehungen mit dir einnehmen, weil er hat dich genau so geschaffen, wie du bist. Und als er mich gefunden hat, da war ich kein toller Mensch, Leute. Da habe ich viel Mist gemacht und komische Ansichten gehabt. Das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Er hat mich genau so angenommen, wie ich da dann gesessen habe. Ja, das Leben ging netterweise weiter. Ja, dann habe ich auch diese Frau geheiratet, habe gelebt, bin regelmäßig in den Gottesdienst gegangen. Und naja, aber das Leben meint es nicht immer gut und nicht immer gleich mit ein. Und viele von euch kennen auch diese Geschichte von mir. Ich habe mich dann am 9.11.2009 habe ich mich beruflich selbstständig gemacht. Und da muss ich euch sagen, ich hatte eine gute Beziehung zu Gott gehabt und Gott hat mir auch gesagt, dass ich das machen soll. Ja, also so ähnlich wie der Josua vor Jericho, der hat gesagt, da ist diese Burg, diese Stadt der Selbstständigkeit, die musst du einnehmen. Und wer sich an 2009 erinnert, das war noch immer deutlicher Ausläufer der Rezession. Ja, da ging es ja wirtschaftlich in Deutschland, da lief hier nicht wirklich viel. Ja, und dann ein eigenes Geschäft anzufangen, ist halt mit einem gewissen Risiko auch verbunden. Aber Gott hat mir ganz klar gesagt, das ist dein Weg. So, und dann habe ich das wie der Josua gemacht. Nur der Josua, der hat vorher zugehört und er hat das gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Die sind also ein paar Mal um Jericho rumgelaufen und die sind nicht einfach, das ist meine Stadt, die sind nicht einfach mit Schwert und Prügel auf die Mauer losgelaufen. Das habe ich aber in meinem Geschäftsleben gemacht. Ich bin also losgelaufen, habe 55 Stunden locker die Woche gearbeitet, ja, und das 9 Monate lang, jeden Samstag immer frisch dabei. Und dann ist halt das passiert, was passieren musste. Anstatt dass die Mauer eingefallen ist, bin ich mit Schwung davor gelaufen. Da gibt es eine blutige Nase. Ja, und da lag ich da am Boden am 31. Juli 2010, hatte das bisschen Geld, was wir bis dahin so zusammengeschrappt hatten, hatte ich komplett ins Geschäft reingesteckt und das war mehr oder weniger verdampft. So, und dann habe ich da in diesem Ferientag, das war ein Freitag, Nachmittag um 16:30, habe ich da in meinem Büro gesessen und geweint und geschrien und habe den Herrn angeklagt, habe gemurrt wie das Volk und habe gesagt, du hast mir gesagt, ich soll das machen und jetzt weiß ich nicht, wovon wir im August leben sollen. Da habe ich meinen persönlichen Bankrott dann erklärt und da hat der Herr mir halt erklärt, dass ich vielleicht 7-mal hätte um die Stadt herumlaufen müssen. Und das hat er wunderbarerweise gesagt, weil ich ihm ja meinen Bankrott erklärt hatte, hat er gesagt, jetzt hast du endlich begriffen, du kannst nichts alleine tun, du bist von mir 100%ig abhängig. Jetzt hast du es begriffen. So, und jetzt schau mal auf mich und dann leg mir deine Abhängigkeit doch hin und dann will ich dich versorgen. Und an diesem Nachmittag, wie gehabt 16:30, freitags, 35 Grad Außentemperatur, Schulferien, habe ich innerhalb der nächsten 40 Minuten 3 Aufträge bekommen, die exakt das Geld gebracht haben, was ich für den gesamten August zum Leben brauchte. Das ist mir nie mehr passiert seitdem. Ich habe nie mehr freitags nachmittags so um 16:30 Aufträge gekriegt. Da arbeiten die meisten nicht mehr. Nur an diesem Freitag. Aber ich darf euch sagen, von diesem Tag an hat der Herr uns mit diesem Geschäft versorgt. Es ging auf und ab, aber es war nie mehr so, dass wir davon nicht hätten existieren können. Und im ersten Jahr durfte ich sogar 200 Euro Steuern bezahlen. Ja, aber das ist die schwarze Null. Wer Steuern zahlt, der ist nicht pleite. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war für mich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Nicht nur den Weg, sondern auch, dass die gesamte Versorgung von mir, und zwar die gesamte Versorgung mit allem, was ich brauche, hängt vom Herrn ab. Es ist egal, was es ist, ob die Nahrung ist, ob das Geld ist, ob es der Job ist, ob es deine Gesundheit ist. Die gesamte Versorgung hängt vom Herrn ab. Ja, und heute, wie ist das? Ich muss ganz ehrlich sagen, bin ja hier in der Gemeinde auch mit in der Leitung drin und relativ bald nach diesem Geschäftsstart hat man mich gefragt, ob ich denn nicht eine Aufgabe in der Gemeinde übernehmen möchte, weil wir haben da so ein Organigramm, das ist so ein Plan, da steht drauf, wer welche Aufgabe übernimmt. Und da stand dann bei Thema Diakonie, Mission, stand dann NN und das heißt No Name. Da gab es keinen dafür. Und so, wer mich kennt, so reisen tue ich gern, fand ich eigentlich eine ganz spannende Sache. Ich habe dann aber nicht gleich zugegriffen, habe mir gedacht, da muss sich jemand was bei denken, wenn dieser Posten noch offen ist. Vielleicht ist das gar nicht so nur schön. Ja, hab da mit der Gemeindeleitung gesprochen, hab gesagt, ich würde das gerne machen, aber ihr müsst mir die Chance geben, genau wie in meinem Geschäft. Ich bin gerade dabei, eine Existenz aufzubauen. Ich muss da reinwachsen können. Und da muss ich euch sagen, da bin ich extrem dankbar für, die Möglichkeit habe ich hier gehabt. Es gibt Aufgaben, die schenkt dir der Herr, und da musst du dir sicher sein, dass es deine sind. Aber sei dir auch sicher, der Herr lässt dich in diese Aufgabe hineinwachsen. Der Josua hat auch nicht mit Jericho angefangen. Ja, also die Highlights, die kommen ganz bestimmt in deinem Leben und auch in deinen Aufgaben. Aber es kommt der Punkt, da klopft der Herr vielleicht an die Tür und dann bete darüber, ob es deine Sache ist. Und dann sag mal ja, aber bitte ihn einfach um die Führung. Ja, und versuche dann die Aufgabe zu erfüllen und damit zu wachsen. Wenn ich ehrlich bin, die ersten 2 Jahre habe ich mich mit dem Thema eigentlich nur auf dem Papier beschäftigt, habe die Dinge verfolgt, bin dankbar dafür, dass ja noch viele hier in der Gemeinde sich da auch engagieren, konnte von diesen Leuten lernen, konnte mitgehen, konnte Projekte besuchen. Und heute bin ich extrem dankbar dafür, dass ich Menschen besuchen kann in Weißrussland und der Herr gibt mir Eindrücke für diese Menschen und dort passiert was und die Menschen bekehren sich. Wir fliegen auf die Philippinen oder nach Afrika und begegnen dort Menschen. Und wenn wir auch als Gemeinde uns da nicht engagieren würden, dann wären viele von diesen Menschen einfach tot. Die gäbe es einfach nicht. Ja? Das kriegt man dann zurück und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine sehr schöne, dankbare Aufgabe, aber man muss auch wachsen damit und auch da nicht anfangen, mit dem Ende anzufangen, sondern wirklich dem Herrn sagen, ich möchte das tun, in Treue, aber sich führen lassen. So, und da hat mir Herr den Weg gezeigt, hat mir meine persönliche Fackel gezeigt, da hat der Herr mir aber auch die Versorgung gegeben, mein Manna, und er hat mir auch meine Aufgabe gegeben hier. Und vielleicht ist es in ein paar Jahren eine ganz andere Aufgabe, da möchte ich auch hören, oder die Aufgabe wird einfach größer. Na, altes Haus, wie geht's dir? Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, ob du am Weg bist, ob du in der Versorgung was brauchst oder in deiner Aufgabe schon stehst. Aber wir wollen noch mal ganz kurz zurückgehen in den Korinthertext zu Anfang und noch mal die ersten 4 Verse lesen. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir, sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Möchte den Andi nach vorne rufen. Hier beschreibt der Paulus nochmal ganz eindeutig die Perspektive des Himmels. Unser alter Körperbau, der wird einmal abgebrochen werden und wir bekommen einen neuen, einen himmlischen Körper. Das ewige Leben im Himmel. Dies ist geschehen durch den Herrn Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist, der Sohn, der auferstanden ist zu ewigem Leben. Ich möchte, dass wir die Augen schließen. Ich weiß nicht, wo du stehst, der du jetzt sitzt, auch im Internet, der du vielleicht zuhörst. Vielleicht hast du das noch gar nicht begriffen, dass es das gibt, dieses ewige Leben, von dem Paulus das schreibt. Aber sei dir sicher, der Herr Jesus, der auf dem Thron sitzt, der hat dieses ewige Leben für dich bereit. Und er möchte dir auch heute den Weg zeigen für dich ganz persönlich, möchte die Säule sein, die Feuersäule, die vor dir hergeht. Aber wenn du das vielleicht jetzt zum ersten Mal begriffen hast, dass der Jesus auch dich ganz persönlich meint, dass er dich ansprechen kann, jetzt hier in diesem Moment, so wie du bist, so wie du bekommen bist, würde ich um ein Handzeichen bitten, wenn du diesen Herrn Jesus als deinen persönlichen Retter und Heiland annehmen willst. Möchte ich ein kurzes Handzeichen bitten. Ich will dich auch nicht nach vorne bitten. Ich möchte einfach nur kurz dann für dich beten. Okay. Ja, auch im Internet, wenn Sie Gebet wünschen. Wenn Sie mehr erfahren wollen von diesem Herrn Jesus, dann nutzen Sie das Kontaktformular und klicken das einfach an. Ich möchte jetzt aber auch die ansprechen, die vielleicht schon das begriffen haben, dass der Herr Jesus ihr persönlicher Retter ist, die aber, denen es an Versorgung mangelt, die den Schritt schon gegangen sind, die vielleicht auch prima versorgt worden sind, aber die im Moment einfach ja, keine Arbeit haben, denen es an irgendwas mangelt, vielleicht auch krank sind. Auch das ist Versorgung. Der Herr möchte uns versorgen mit Gesundheit. Auch Sie im Internet, auch da können Sie gerne das Kontaktformular nutzen oder die Kontaktkarte hier ausfüllen. Ich möchte jetzt beten für die, denen es mangelt, Herr. Herr Jesus, ich danke dir für die Versorgung, die du geschenkt hast, dass du uns auch in deinem Wort zeigst, dass dein Volk, und wir sind dein Volk, wenn es geht und Hunger leiden muss, dass du es versorgst. Herr, dass wenn wir auf dich schauen, sicher sein dürfen, dass du uns versorgst. Immer. Und wenn wir auf deine Dinge gucken, auf deinen Weg, dass du uns versorgst. Lass uns nicht links und rechts schauen, lass uns auf dich schauen, Herr, damit wir einfach den Weg auch finden und gehen, Herr, und nicht umherirren wie Schafe, die verloren sind, sondern den Weg weiterhin zum Ziel. Ja, wenn du aber heute auch noch hier sitzt und vielleicht eine Aufgabe hast, die der Herr dir schon vor langer Zeit gegeben hat oder vielleicht auch ganz neu, dann möchte ich auch jetzt für dich beten, ne? Jesus, danke für den Plan, den du mit uns hast, von Anfang bis zum Ende. Danke auch für die Aufgaben, die du uns hingelegt hast, die vielleicht dem einen oder anderen zu schwer geworden sind oder die aus dem Auge verloren sind, Herr. Ich möchte, dass du dein Werk neu belebst, zu deiner Ehre, Herr, dass diese Aufgaben dazu dienen, dich zu ehren, aber weitere Menschen zu retten, Herr, aus diesem alten Haus heraus ins ewige Leben hinein, Herr. Als immer mehr Menschen einfach von dir erfahren und wissen, du bist der Bringer des ewigen Lebens. Du willst uns ganz neu machen. Du machst eine neue Kreatur auf uns. Danke, dass du den Heiligen Geist auch gesendet hast, um uns zu berühren und auch um uns zu begleiten hin zu deinem Ziel. Ich danke dir für deine unendliche Liebe, für heute, für alle Tage. Amen. Wenn jemand noch Fragen hat oder was nicht verstanden hat, stehen wir gerne nach dem Gottesdienst auch für Sie zur Verfügung und würden uns freuen, da auch in Kontakt zu kommen. Danke.